In Sneakers statt in Wanderschuhen auf die Hörnli-Hütte. Nee, keine gute Idee. Und doch werde ich jetzt gerade auf vielen Plakaten darauf hingewiesen, dass Wandern gefährlich ist. Heute Morgen zum Beispiel auf dem Weg zur Arbeit habe ich so ein Plakat gesehen am Hauptbahnhof in Zürich. Und ich denke mir, ja gut, macht ja Sinn jetzt zum Ferienstart. Und gleichzeitig habe ich mich gefragt, braucht es denn das wirklich, eine solche Kampagne? Denn eigentlich ist Wandern für uns ja nichts Neues, Exotisches. Ein Blick in die Statistik zeigt mir, ja, Wandern ist gefährlich, denn im Schnitt sterben jedes Jahr 53 Menschen beim Schweizer Volkssport Nummer 1.
Was wir wissen, ist, dass sie sich eigentlich schon einigermaßen gut vorbereiten, aber meistens nicht gut genug.
Oftmals passieren Unfälle also aus Selbstüberschätzung. Warum nehmen denn manche beim Wandern so viele Risiken in Kauf? Und was hat das mit unserer Psyche zu tun? Das klären wir heute bei News Plus. Mein Name Daniela Püntener. Schon krass. Ich habe heute mal durch die Polizeimeldungen der vergangenen Tage gescrollt und lese da eine Meldung nach der anderen. Hier zum Beispiel Val de Bagne, Kanton Wallis, Wanderinnen aus den Bergen gerettet. Nächste Meldung, Klosters, Graubünden, Alpinist abgerutscht und tödlich verunglückt. Dann am Tag davor die Meldung aus Pontresina, Mann nach Absturz nur noch tot geborgen. Dann Brienz, Berner Oberland, tödlicher Sturz in Giesbachfällen, Kleinkind noch vermisst. Also wenn ich mir das hier so anschaue, dann sterben aktuell fast täglich Menschen in den Schweizer Bergen. Und das, obwohl es ja jetzt oft geregnet hat, also das Wetter jetzt nicht gerade wanderfreundlich war. Im Schnitt gibt's pro Jahr rund 40'000 Unfälle beim Wandern. Das hat mir heute Mara Zennhäusen gesagt. Sie ist Mediensprecherin von der Beratungsstelle für Unfallverhütung. Und in rund 50 Fällen kommen Menschen sogar dabei ums Leben. Dafür gebe es mehrere Gründe.
Selbstüberschätzung spielt eine Rolle, mangelnde Aufmerksamkeit unterwegs. Auch die, dass sie die Verhältnisse falsch einschätzen, beispielsweise das Wetter, was aktuell auch sehr schwierig ist. Und auch, dass sie schlecht ausgerüstet unterwegs sind.
Ich habe da kurz nachgeschaut in der Statistik. Zu Beginn der 2000er Jahre gab es jährlich rund 17'700 Unfälle beim Bergsport und Wandern und heute sind es im Schnitt eben diese rund 40'000. Sind jetzt einfach mehr Leute in den Bergen unterwegs oder gibt es da noch andere Gründe dafür?
Also wir haben festgestellt, dass die Unfallzahlen sich in den letzten 10 Jahren fast verdoppelt haben. Und das hat einerseits natürlich damit zu tun, dass die Wohnbevölkerung gestiegen ist. Und es hat auch mit der wachsenden Popularität vom Wandern zu tun. Es gehen heute viel mehr Leute in die Berge als noch vor 10 Jahren. Aber was wir auch feststellen, ist, dass das Wachstum überproportional ist von diesen Unfällen. Also die Wanderunfälle haben zugenommen. Und da können wir eigentlich nur spekulieren, was die Gründe dafür sind. Vermutlich sind auch mehr Leute unterwegs, die wenig Erfahrung haben in den Bergen, die auch nicht um die Berggefahren spezifisch wissen und möglicherweise auch mehr Risiken eingehen.
Und was sind denn so grundsätzlich die häufigsten Wanderunfälle?
Die häufigsten Unfälle sind definitiv Stürze. Also auf der gleichen Ebene kann es Stürze geben, die dann zum Glück meistens weniger schwer ausgehen, aber auch Abstürze sind leider häufig und da folgen natürlich meist schwere Verletzungen bis tödliche Verletzungen bei Abstürzen.
Wandern ist also gefährlich. Oder kann es zumindest sein? Denn ein wichtiger Grund, der mir jetzt hängen geblieben ist, ist die Selbstüberschätzung. Warum gerade beim Wandern? Ist es, weil wir schon auf der Schulreise wandern waren und denken, ha, kann ja jedes Kind? Oder weil wir denken, ja, da muss man ja nur laufen können, mehr nicht? Ja, und welche Rolle spielt das Ego? Um diese Frage zu klären, habe ich nach einem Psychologen gesucht und Bernhard Streicher gefunden. Er ist ehemaliger Universitätsprofessor für Sozial- und Persönlichkeitspsychologie mit Schwerpunkt Risikoforschung. Heute ist er selbstständig. Er beschäftigt sich vor allem mit Risiken im Bergsport.
Da kommen natürlich viele Faktoren zusammen. Also, dass etwas unterschätzt wurde, kann man leicht im Nachhinein sagen, wenn man alle Faktoren kennt. Und es ist ja nicht so, dass die Leute ins Gebirge gehen und denken, heute mache ich irgendwie was Leichtsinniges. Sondern was wir wissen, ist, dass sie sich eigentlich schon einigermaßen gut vorbereiten, aber meistens nicht gut genug. Und was vielleicht ein wichtiger Punkt zu verstehen ist, dass ja, wenn ich wandern gehe oder ins Gebirge gehe, was anderes im Vordergrund steht, nämlich Freude, draußen sein in der Natur, irgendwie einen Gipfel erreichen wollen und nicht die Gefahr im Vordergrund steht.
Die Freude und nicht das Risiko steht also im Vordergrund. Und ein weiterer Faktor, die Berge sind zugänglicher geworden.
Wenn man als nicht bergerfahrener Tourist in den klassischen Bergmetropolen ist, dann hat man eine unglaublich leichte Zugänglichkeit zu alpinem Gelände. Und man kann sich ganz leicht Informationen beschaffen, wo man hingehen kann. Dieser Widerstand, in die Situation zu kommen, der Aufwand, den ich betreiben muss, ist extrem gering geworden. Das war früher ja viel komplizierter, heute ist er extrem gering. Und dadurch kommen Leute, die eben schlecht ausgerüstet sind oder keine Ahnung haben, keine Erfahrung haben, sich nicht vorbereitet haben, extrem schnell sozusagen in kritisches Gelände.
Die Berge sind also mit dem Massentourismus zugänglicher geworden, urteilt der Experte, auch für Menschen, die sonst vielleicht kaum Berührungspunkte mit dem Hochgebirge haben und sich daneben mit den Sneakers auf einem hochalpinen Wanderweg auf die Socken machen. Und das birgt viele Gefahren.
Was wir aber immer im Kopf haben und was natürlich, das muss man schon auch sagen, sehr ein bisschen auch von natürlich den Tourismusverbänden befeuert wurde über die letzten 10, 20, 30 Jahre, ist diese Vorstellung, dass jeder alles machen kann, jederzeit und es wäre toll. Und was weniger vermittelt wird, sind die Gefahren, die damit einhergehen. Also was wir schon erleben, ist, dass sich das jetzt ein bisschen ändert und auch mehr die Gefahren transportiert werden. Aber wenn ich eine leichte Wanderung mache, was ich ja eher im Kopf habe, ist sozusagen das Positive und nicht das Negative.
Es geht ums Erlebnis. Und hier hat die Schweiz ja bekanntlich viel zu bieten. Ich habe euch da ein paar Fakten zusammengesucht, mit denen ihr beim Feierabendbier heute blöffen könnt. Wenn man alle Wanderwege in der Schweiz zusammenzählt, gibt es eine Länge von über 65'000 Kilometern. Das ist mehr als 1,5 Mal um die Erde. 80% der Schweizer Bevölkerung nutzen das Wanderwegnetz, 57% sogar regelmäßig. Gut, in den letzten Wochen war das Wetter ja wirklich sehr mies. Darum waren auch noch nie so viele Wanderwege oder Abschnitte gesperrt wie seit der Einführung der Nationalen Datenbank vor 4 Jahren. Wo welche Wanderwege übrigens gesperrt sind, das könnt ihr auf einer Karte des Bundes nachschauen. Ich habe euch den Link in die Shownotes gepackt. Der Geschäftsführer des Verbands der Schweizer Wanderwege, Michael Roschi, sagte denn auch kürzlich gegenüber SRF, dass so viele Wege gesperrt seien, das sei außergewöhnlich.
Dieses Jahr ist sicher etwas außerordentlich, eben aufgrund des schlechten Wetters, der vielen Niederschläge, dass eben wirklich außergewöhnlich viele Wanderwege auch gesperrt sind, die man leider im Moment nicht begehen kann.
Eine Sperrung nützt halt eben nichts, wenn sie nicht gesehen wird. Etwa am Auffahrtswochenende wurde das einem Mann zum Verhängnis. Er war im Berner Oberland im Gebiet des Öschinensees unterwegs und kam in eine Nasslawine. Er ist dabei gestorben. 4 Personen wurden verletzt und 62 mussten mit dem Helikopter ausgeflogen werden. Sie alle waren auf einem gesperrten Wanderweg unterwegs. Zum Beispiel auch die Studentin Lili Rüdel aus dem Aargau. Die Gemeinde und die Bahnen haben im Internet und auf Infotafeln auf die Gefahren hingewiesen, ohne Erfolg.
Wir sind an dieser Tafel vorbeigelaufen, ohne darauf zu schauen. Also, ja, wir waren zum gewissen Teil fahrlässig. Wir sind nach dem Lawinenunglück runtergelaufen und haben nochmal geschaut, ob es keine Tafeln gibt. Wir haben auch beim zweiten Mal durchlaufen keine Tafeln gesehen.
Der Kandersteger Gemeindepräsident René Mäder glaubt entsprechend, dass man hier hätte mehr tun sollen.
Im Nachhinein kann ich sagen, vielleicht haben wir die Auswirkungen von diesem Hype Öschinensee nicht richtig eingestuft. Dass wir gesagt haben, ja, dort kommen einfach so viele Leute aus so vielen Nationen und dort müssen wir etwas mehr machen. Oder sollten wir etwas mehr machen? Jetzt ist klar, jetzt machen wir es.
Die Gemeinde arbeitet jetzt an einem Flyer in verschiedenen Sprachen, um die Menschen auf die Gefahren am Öschinensee aufmerksam zu machen. Trotz Verbotstafeln, trotz Warnungen im Internet gab es also Menschen, die auf einem gesperrten Wanderweg unterwegs waren. Sind wir dann manchmal halt einfach auch selber schuld?
Also das Problem ist, erstens haben wir gesellschaftlich in den letzten 30, 40, 50 Jahren in Europa eine Entwicklung hingemacht, dass wir Autoritäten nicht mehr so einfach akzeptieren, sondern die hinterfragen. Ja? Und so eine Verbotstafel ist ja wie eine Autorität, wo ich denke, so, ja, wieso? Also die Leute möchten gerne wissen, wieso. So, wenn es nur eine Verbotstafel ist, dann löst es eher Reaktanz aus. Das meint, es wird empfunden, dass meine Freiheit, die ich meine zu haben, eingeschränkt wird, und zwar auf eine illegitime Art und Weise. Und dagegen wehre ich mich, nämlich indem ich dann extra durchgehe. So, und das Zweite ist, dass in Verbotstafeln im Gebirge häufig an Stellen sind, wo die Gefahr überhaupt nicht sichtbar ist. Also weil zum Beispiel da Steinschlag herrscht und der Steinschlag ist aber 400 Höhenmeter über mir. Ich sehe den gar nicht. Also das heißt, solche Verbotstafeln müssen auch erklären, warum da dieses Verbot ist und das nachvollziehbar machen. Wenn da nur steht, irgendwie Durchgang verboten, dann wird das eher dazu führen, dass die Leute sich nicht dran halten.
Also Verbotstafeln, die dann mehr erklären, warum man da nicht durchgehen kann. Was braucht es denn sonst noch, um die Menschen besser aufzuklären über die Risiken beim Wandern?
Ja, vielleicht auch mehr auf mögliche Gefahren hinzuweisen und noch mehr darauf, wie man sich gut konkret vorbereiten kann. Also was für ein Fitnesslevel ich brauche, was vielleicht so eine gute Herangehensweise ist an die Tour, welche Ausrüstung sinnvoll ist, welches Bewegungsgeschick ich auch brauche.
Es geht aber bei diesen Unfällen nicht nur darum, dass sich die Leute über Sperrungen und Verbote hinwegsetzen, sondern dass sie, wenn sie dann mal eine Entscheidung getroffen haben, dass sie dann eben genau diese Wanderung so machen wollen, wie sie das geplant haben und das dann nicht einfach so ändern wollen, sagt der Psychologe.
Also ob es unangemessen war, das ist ja immer, was man im Nachhinein leicht sagen kann. Aber es ist ja nicht so, dass die Leute ins Gebirge gehen und sich denken, so, ah, heute mache ich was wirklich Unvorsichtiges und irgendwas Dummes. Das ist ja nicht die Intention, sondern die Intention ist ja, dass man eine gute Zeit irgendwie haben will. So, und jeder, der ernsthaft ins Gebirge geht, war mal in der Situation, wo er sich gedacht hat, puh, trotz meines ganzen Wissens und meiner Erfahrung ist heute irgendwas schiefgegangen. So, und das kann damit anfangen, dass ich mir eine Tour raussuche, aber die vielleicht nicht gut plane, aber mit der Planung mich halt für die Zukunft festlege. So, und dann gibt es einen psychologischen Effekt, dass wir, wenn wir uns mal für etwas entschieden haben, eher Informationen nur noch wahrnehmen, die für diese Entscheidung sprechen, aber wichtige Informationen, die vielleicht dagegen sprechen, eher ausblenden. Und jetzt habe ich mich für diese Tour entschieden, geh los und sammle nur Informationen, die dafür sprechen, nämlich dass das Wetter schon vielleicht passt, aber ich übersehe irgendwie, dass die Wolken anfangen zu quälen und sich ein Gewitter bildet und blendet es eher aus oder blende eher aus, dass mir vielleicht nicht so gut geht oder der Weg doch anspruchsvoller ist, als ich gedacht habe. Und die große Kunst ist eigentlich so, was man in der Psychologie als informational offen bezeichnet. Also das während der Tour auch immer wieder Informationen wahrzunehmen und ganz bewusst die eigene Entscheidung, ob diese Tour heute geht oder nicht, noch immer wieder kritisch zu hinterfragen.
Also, nicht einfach stur weiterlaufen, obschon man von weitem die Gewitterwolken sieht. Flexibel bleiben, die Route den Bedingungen anpassen, klingt ja eigentlich alles logisch und steht auch in jedem Ratgeber. Und aktuell seht ihr eben an Bahnhöfen auf Plakaten auch Schilder von Wanderwegen, die genau auf diese Risiken aufmerksam machen. Mara Zennhäusern von der Beratungsstelle für Unfallverhütung nennt uns als Reminder die drei wichtigsten Tipps für sicheres Wandern.
Einerseits die Wanderung sorgfältig planen, andererseits die passende Ausrüstung wählen und drittens auch unterwegs aufmerksam bleiben.
Vieles haben wir beim Wandern also selber in der Hand. Aber bei allen Vorkehrungen, am Schluss ist und bleibt Wandern ein Outdoor-Sport und je nach Region und Route ist man im Hochgebirge unterwegs. Das kann gefährlich sein und da kann man halt auch einfach mal Pech haben. Also bei einer Lawine oder einem Felssturz kann man ja einfach auch im falschen Moment am falschen Ort stehen.
Ja, das zeigt mir tatsächlich auch eine gesellschaftliche Frage, weil das Risiko beim Berggehen zu verunglücken ist jetzt auch nicht so viel anders als das Risiko im Straßenverkehr zu verunglücken. Und im Straßenverkehr schlagen wir das mehr so dem allgemeinen Lebensrisiko zu und das passiert halt und wir akzeptieren das mehr oder weniger. Und bei Berggehen ist es halt dann auch eine individuelle Entscheidung, sich dieses Gelände zu begeben. Und ich glaube, dass einfach wichtig ist, dass man nicht so eine Sicherheitskultur im Denken haben darf, also davon auszugehen, dass alles sicher ist und jeder jederzeit alles machen kann, sondern mehr so die individuelle Verantwortung auch zu betonen und zu verstehen, dass Berggehen natürlich risikobehaftet ist und man diese Gefahr nie ausschließen kann und das halt auch passieren kann, dass trotz aller Vorbereitung man Pech hat und halt einen Unfall hat.
Glück und Pech spielen also nur eine kleine Rolle. Vielmehr haben wir es selber in der Hand, das Risiko für einen Unfall möglichst klein zu halten. Das war's von News Plus für heute. Redaktion Can Kulakcigil, Produktion Silvan Zemp. Mein Name Daniela Püntener. Habt nach Sorge.